Die verdeckte Beobachtung der letzten Generation Folge 2. Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh ist heute gewissermaßen Gast im eigenen Podcast, weil wir uns heute in der Nahbetrachtung mit den Aktivitäten der letzten Generation beschäftigen und auf die Arbeitsweisen der Organisation schauen möchten. Wie beeinflussen Sie die Hardcore-Aktivisten intern? Wie treiben Sie Menschen in die Insolvenz und auch vor allem, mit welchen Methoden bearbeiten Sie die Medien? Als Interviewgast also heute Maria-Christina Nimmerfroh.
Moderiert von Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschert.
Welche persönlichen Anfeindungen und Diskreditierungen Maria-Christina Nimmerfroh erfahren hat, haben wir in Folge 1 zu diesem Thema ausführlich besprochen. Und auch Transparenzhinweise zum persönlichen Background von MC sind dort bereits enthalten. Deshalb möchte ich die hier nicht alle wiederholen, aber dazu haben wir ja die Folge 1. Übrigens nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren. Doch zunächst einmal zur Daten- und Quellenlage. Maria-Christina, kurz zur Übersicht. Woher beziehst du letztlich deine Informationen?
Also Basis für die Quellenlage ist natürlich meine persönliche Erfahrung, in der ich die Gelegenheit hatte, Menschen aus dem Umfeld kennenzulernen und zu sprechen und auch immer das immer noch wieder tue. Das heißt, das ist so die kommunikative Basis, aus der ich die Informationen über die Atmosphäre, über die Unternehmenskultur der letzten Generation, ich sage jetzt ganz bewusst mal Unternehmen, denn da geht es auch um eine Menge Geld, daraus ziehe. Das wird ergänzt durch sehr, sehr viel Bild, Video und Textmaterial. Die letzte Generation ist eine Organisation, die sehr viel Textdokumente verfasst, sich darüber austauscht, über Strategien, über Pressearbeit, über konkrete Aktivitäten und das nicht nur in den üblichen Gruppen der sozialen Medien, sondern das sind so richtig dicke Dinger, die da auch verfasst werden. Dazu habe ich teilweise Zugang. Ich bekomme Zugang darüber, indem Menschen aus der Organisation oder aus dem Umfeld der Organisation ganz bewusst und ganz absichtlich sagen, ich möchte mich zu diesen Themen mit Maria-Christina austauschen.
Also das wäre das, was man im Journalismus Informanten nennt.
Ja, also im Prinzip sind es Informanten, die zum Teil auch selber dazu forschen, also zum Beispiel zu dem internationalen Bereich und die aus völlig unterschiedlicher Motivation eben diesen Austausch wollen. Entweder sind sie Teil der Organisation und wollen mal mit jemandem außerhalb über Interna sich austauschen, zum Beispiel auch über psychologische Aspekte. Oder es sind Menschen aus dem Umfeld der Organisation, die man tatsächlich als Kritiker sehen kann, die also genauso mit Journalistinnen und Journalisten sprechen oder eben zum Beispiel auch mit mir, auch in der Hoffnung, dass bestimmte Aspekte nach draußen geraten.
Das heißt also, die Bedürfnis, dich zu instrumentalisieren, ist relativ gut erkennbar dann bei sowas.
Genau, wir wissen aber ganz transparent, wer ist. Also wir kennen die gegenseitigen Identitäten, meine ist ja sowieso hinreichend bekannt und natürlich auch versuche ich abzuschätzen, ob mir gezielt Dokumente zugespielt werden oder vielleicht sogar vorenthalten werden. Es gibt auch Aspekte, die ich selber ablehne. Ich will zum Beispiel keine private Kommunikation wissen zwischen Aktivisten. In meinen Unterlagen werden Namen auch sofort pseudonymisiert. Es ist nicht meine Aufgabe, das in irgendeiner Form nachzuhalten. Und ich möchte auch nicht im Vorfeld über Aktivitäten informiert werden. Also das interessiert mich höchstens als Bürger, aber auf keinen Fall als Forscherin. Da reicht mir das, wenn ich das nachher erfahre.
So, jetzt müssen wir aber nochmal schauen. Du hast zwar keinen Zugriff auf die Server der letzten Generation, du hast aber Zugriff auf die Datenbestände oder Teile der Datenbestände. Das heißt, du könntest dich dort einloggen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass die letzte Generation, wie viele Organisationen, eine Art internes Netzwerk haben, was sehr eng mit dem Internet verbunden ist und extrem geringe Sicherheitsstandards. Das heißt, diese Dokumente sind wie in vielen anderen Bereichen auch untereinander verknüpft. Man hat Zugriff zu einem Dokument und in diesem Dokument gibt es Verlinkungen zu 10 weiteren. Und so ist es relativ schwer steuerbar, wer tatsächlich was am Ende des Tages lesen kann. Ich hatte ja schon erwähnt, was IT-Sicherheit angeht, ist die letzte Generation überhaupt nicht weit und darauf achten sie auch nicht besonders. Das heißt, es gibt extrem geringe technische Hürden, einfach weiter zu lesen und sich weiter in diesen internen Dokumenten fortzubewegen.
Aber dennoch scheinen ja viele Medien diese Hürden so nicht zu nehmen und sich auf deine Ergebnisse zu verlassen.
dann bin ich auch manchmal überrascht. Auf der anderen Seite ist es auch so, es ist wahnsinnig zeitaufwendig, es ist extrem viel Material, was intern veröffentlicht wird oder kursiert. Insofern kann ich das unter Aufwandsgesichtspunkten schon nachvollziehen, unter anderen Gesichtspunkten nicht. Was die Medien übrigens nicht machen, machen auch Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft nicht. Ich werde regelmäßig angefragt nach Publikationen, was sie zitieren können. Wenn ich aber dann auf der anderen Seite sage, zu dem Thema habe ich nichts veröffentlicht, aber ich kann gerne die Dokumente austauschen oder wir sehen sie uns gemeinsam an oder wir machen gemeinsam eine Analyse, dann kriegt man keine Antwort mehr.
Das heißt, was glaubst du, ist der Grund dafür?
Es gibt mehrere Gründe. Also zum einen ist es so, dass offensichtlich in diesem Bereich der Protestforschung man selten in die Organisation selber hineinsieht. Das ist im rechtspopulistischen Bereich etwas anders. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die auch unter entsprechenden Risiken das durchaus tun. Aber Forscher befragen dann lieber, weiß ich nicht, Teilnehmer auf Demonstrationen oder konzentrieren sich auf die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger. Das machen sie sehr gut. Da scheint eine gewisse Scheu vorzuliegen.
Oder Bequemlichkeit.
Bequemlichkeit sicherlich auch. Es ist sehr aufwendig und man gerät natürlich immer in das Problem, inwieweit muss man an die Organisation ran, inwieweit muss man sich auch ideologisch damit auseinandersetzen. Und dazu kommt noch was weiteres, was ich auch im Wissenschaftskontext in den letzten Monaten erlebt habe. Es gibt eine große Scheu, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die politisch aktuell brisant sind. Da sind andere Themen einfach handzahmer, weil es natürlich viele Menschen gibt, die sagen, Mensch, ihr diskreditiert junge Menschen, wenn man sich auf der analytischen Ebene damit auseinandersetzt. Das ist ein riesiges Problem. Also die Selbstzensur, so nennen wir das im Wissenschaftsbetrieb, ist meiner Ansicht nach extrem hoch. Und ich bedauere das zutiefst. Ich kann es für den deutschsprachigen Raum auch überhaupt nicht nachvollziehen. Wir sitzen alle sicher und trocken. Es gibt keinen Grund, das zu tun. Der Wissenschaftsbetrieb gerade im Bereich der Sozialpsychologie, der Sozialwissenschaften, die ja für diese Themen zuständig sind, ist tendenziell ein linker Betrieb. Das ist international so, das ist nicht außergewöhnlich. Aber auch gerade dieser linke Betrieb müsste dann auch mal gucken, besonders kritisch auch gegenüber diesen Themen sein. Aber sie werden praktisch ignoriert und ich bedauere das sehr, weil ich hätte gerne mehr Ressourcen und mehr Austausch und mehr Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Art und Weise die Organisation intern sich Aktivisten, ich nenne es jetzt mal, heranzieht, die bereit dazu sind, enorme Risiken bis hin zu Haftstrafen auf sich zu nehmen. Das ist ja jetzt nicht einfach so, dass man in einem Online-Meeting sagt, übrigens, wir brauchen noch 4 Freiwillige für Haftstrafen. Wer meldet sich? Sondern da müssen ja mit Sicherheit auch psychologische Tricks angewandt werden. Was kannst du uns dazu verraten?
Also das mit dem Online-Meeting kommt der Sache schon ziemlich nahe, denn im Sommer 2023, als es auf den Landtagswahlkampf in Bayern zuging, kursierten intern Flugblätter und Informationen und es gab auch die entsprechenden Online-Meetings, wo 100 für Bayern gesucht wurden. 100 für Bayern heißt, hey, wir suchen 100 Leute und das ist jetzt Originalzitat, wir suchen 100 Menschen, die für uns in Bayern für mehrere Wochen ins Gefängnis gehen.
Also, wie viele sind da zusammengekommen?
Etwas über 60, wenn ich das richtig erinnere.
Ist ja doch schon ganz ordentlich. Also ich meine, jeder Marketingmanager freut sich über 3% Response und wenn ich 100 brauche und 60 melden sich, ist doch ein sensationelles Ergebnis.
Das ist ein sensationelles Ergebnis. Aus Marketing-Sicht, als Psychologin, macht mich das extrem unruhig. Ich bin damit darüber sehr besorgt. Der Freiheitsentzug ist die härteste Strafe, die unser Rechtsstaat kennt. Das heißt, es wird deswegen verhängt, weil es für Menschen die härteste Strafe ist, die Freiheit zu entziehen. Und wenn dann Menschen darauf vorbereitet werden, aus politischen und ideologischen Gründen das zu tun, damit man im Marketing, genau darauf kommt es an, damit besser Werbung für die Organisation machen kann, dann finde ich das ethisch nicht vertretbar. Da werden Leute, und ich spitze das zu, in den Knast gequatscht. Glücklicherweise sind es eben nur 60 und nicht 600 oder 6000, denn das erklärte Ziel der Organisation von Anfang an in Deutschland war, die Knäste zu füllen. Das ist ein Originalzitat.
Im Ernst jetzt?
Das ist ein Originalzitat.
Das kannst du nachweisen.
Das kann ich nachweisen. Wir wollen die Knäste füllen. Die Idee dahinter, man kann das krude finden, die Idee dahinter ist, den Rechtsstaat zum Erlahmen zu bringen und damit die Revolution in Richtung einer anderen politischen Situation herbeizuführen. Das ist ein erklärtes Ziel. Deswegen werden auch ständig Ermittlungsverfahren provoziert. Also immer noch mehr Verstöße gegen das Versammlungsgesetz oder gegen andere Gesetze. Möglichst viele, damit möglichst viele Verfahren existieren und die Justiz praktisch kapitulieren muss. Das tut sie nicht, aber in Berlin mit der extremen Fülle an Verfahren sind natürlich da auch schon Grenzen erreicht. Ich kann das aus der Sicht der Justizpolitik nicht einschätzen, aber einfach ist das sicherlich nicht. Aber wir reden hier über eine Organisation, über deren politische Ziele man durchaus streiten kann. Wo man meiner Ansicht nach nicht streiten kann, ist die Instrumentalisierung von Aktivisten, die sich opfern sollen, zum Beispiel eben durch Freiheitsentzug.
Gut, auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch sagen, wenn ich jemanden habe, der diese Ziele teilt, der die Auffassung teilt und der sagt, yo, ich bin derjenige, der freiwillig dafür ins Gefängnis geht, macht er denn dann, ist er denn dann überhaupt noch missbraucht oder ist das dann sein freier Wille? Den kann er ja haben.
Es ist letztendlich der freie Wille, sich in diese Organisation zu begeben und auch diese Taten zu begehen.
Hast du denn, Entschuldigung, wenn ich da einhake, hast du denn irgendwo schon mal mitbekommen, dass jemand gemerkt hat, oh Gott, ich bin da jetzt in etwas reingerutscht, wo ich das am Anfang komplett anders eingeschätzt habe und die haben mir da so eine Art Gehirnwäsche verpasst?
Ja, es sind Leute ausgestiegen, es sind sehr, sehr viele ausgestiegen und aus psychologischer Sicht bin ich auch froh darum, dass sehr viele Leute ausgestiegen sind. Viele Menschen haben die Organisation verlassen, weil sie die Belastungen durch den ständigen Kontakt mit der Polizei, die Gewahrsamnahmen, die Gerichtsverhandlungen, auch das ständige Reisen, weil die letzte Generation zu klein ist, um überall Dependancen oder lokale Gruppen zu haben, mussten eben die Aktivisten, die bereit sind für diese Taten, immer herumfahren. Das ist eine enorme persönliche Belastung, gerade für die jungen Menschen. Und da sind viele ausgestiegen.
Jetzt gab es ja auch immer wieder mal sogenannte Stars in dieser Organisation, letztlich auch begünstigt durch den Boulevardjournalismus der Bild-Zeitung. Die hat dann zum Beispiel bei einer, ja, wie man sagen würde, recht gut aussehenden Aktivistin, haben sie dann den Namen Klimaschakira gegeben. Man wusste dann auch sofort, wer es ist. Sind solche Brandings etwas, wo die letzte Generation intern sagt, jo, das hilft uns, oder treibt das letztlich auch einen Keil in die Organisation, wo man sagt, dann ist die eine ja prominenter als ich?
Das ist in jeder Organisation ein Problem, aber die letzte Generation hat das konkret mit einkalkuliert, weil gerade die Personen, die mit der Presse sprechen, auch nach diesen Kriterien ausgesucht worden sind. Also man hat gezielt junge Frauen gesucht, die dann eben die Pressesprecher sind, die in die Talkshows gehen etc. Und ich habe das ja dann auch erlebt in den entsprechenden Online-Meetings, die richtigen Strategen sind Männer mit Zopf und Bart. Ja, die sehen natürlich in der Talkshow nicht so gut aus. Also ganz klassisch das Personal, was nach vorne geht, genau nach diesen Kriterien auch ausgesucht. Diese Frauen sind für diese Rolle ausgebildet worden, haben auch in der Organisation darüber gesprochen, wie sie sich auf diese Medienauftritte vorbereiten, welches Framing sie vorbereiten etc. Nicht anders als Politikerinnen und Politiker auch. Aber das ist gezielt herbeigeführt worden. Natürlich gibt es dann auch Neid und Missgunst. Und da gibt es Leute, die machen das jetzt nur noch fürs Fernsehen. Auf der anderen Seite wurde das aber auch immer akzeptiert, weil jeder Fernsehauftritt ein Win ist. Ja, die Zellen, die Tagesschau-Auftritte, die Nennungen in überregionalen Medien, das wird statistisch erfasst und dann auch entsprechend als Erfolg der Organisation gewertet.
Du hast jetzt gerade ein großes Wort benutzt, nämlich die werden dazu ausgebildet. Jetzt würde ich mal sagen, sich mit Sekundenkleber auf den Asphalt zu kleben oder mit einem umgebauten Feuerlöscher orangene Farbe auf ein Privatflugzeug zu sprühen, das ist jetzt nicht gerade ein Ausbildungsberuf.
Doch, man muss dafür ausgebildet werden. Also die Farbe in so einen handelsüblichen Feuerlöscher zu kriegen, ist tatsächlich nicht
ohne. Nee, jetzt mal im Ernst. Also wie bereiten die denn diese Hardcore-Aktivisten, so wie ich sie nenne, ich glaube Wildbienen heißen sie innerhalb der Organisation, wie bereitet man denn jemanden darauf entsprechend vor? Weil die Organisatoren, habe ich so den Eindruck, wiegen sich da in Sicherheit. Also die konzeptionieren und die anderen gehen das Risiko ein und dafür auch im Zweifelsfall ins Gefängnis.
Also das Kernteam und das Kernstrategieteam, die sind nicht Wildbienen und die gehen auch dafür nicht ins Gefängnis. Vor einigen Jahren haben die noch mit auf der Straße gesessen, das machen sie heute nicht mehr so. Ja, die Vermutung, dass sie sich da an einigen Stellen etwas schlank machen, ist durchaus richtig. Die Wildbienenausbildung besteht aus drei Teilen, also drei Teilen nicht hintereinander, aber drei Kategorien. Das eine ist das praktische Vorgehen, Umgang mit dem Kleber, Wegtragen, Umgang mit der Farbe, welche Farbe, wie stelle ich künstliches Öl her.
Ja gut, aber das machen andere Aktivisten ja auch, die jetzt, was weiß ich, im Hambacher Forst protestieren oder so, die bereiten sich ja auch auf solche solche Dinge vor? Wie sichern wir uns im Baumhaus? Wie verhalten wir uns, wenn der Wasserwerfer kommt? Also das ist ja normalerweise normales Business-as-usual-Geschäft für Aktivisten.
Genau, die anderen beiden Punkte vielleicht eher nicht. Das eine ist die psychologische Vorbereitung auf Gewahrsamnahme, auf die Situation im Gericht, auf die Gegnerschaft.
Wie macht man das? Das hätte ich jetzt gerne mal gewusst. Wie bereitet man jemanden, der ja aus, wie wir teilweise wissen, durchaus gut bürgerlichen Verhältnissen kommt, wie bereitet man so jemanden darauf vor, dass er im Zweifelsfall ins Gefängnis geht?
Also an einem der Trainings habe ich auch tatsächlich selbst teilgenommen und war sehr überrascht, wie das durchgeführt wird. Das wird durchgeführt mit Techniken, die man so aus der Meditation und aus Achtsamkeitsübungen und auch aus Therapieformen kennt. Als ersten Schritt wird man in eine virtuelle Situation gebracht. Man soll sich eine Situation vorstellen, jemand liest was vor. Und das kennt man so aus dem, ich sag mal so, Coaching-Bereich, wo es um schöne Situationen geht. Im Therapiekontext können das Konfrontationssituationen sein, wo jemand Angst hat. Und hier sind Texte geschrieben worden, explizit für dieses Setting, wo man sich eben vorstellen soll, man wird weggetragen von der Polizei, man wird bedroht von Autofahrern, man wird ins Gefängnis gebracht, die Zellentür schließt sich, in was für einer Situation wird, man wird eventuell durchsucht, man hat Hunger und Durst. Also diese Sachen.
Ja gut, aber das sind doch alles Sachen, die kann ich mir auch selber vorstellen, ohne dass man mir dafür einen Text schreibt. Was macht diese Texte dann so besonders?
Also zum einen, dass man sie in der Gruppe hört, man ist dazu aufgefordert, sich das auch sehr genau vorzustellen und da mitzugehen. Und danach kommt der verbindliche Part, sich dazu zu äußern. Und zwar mit der gezielten Fragestellung, was fehlt dir noch, um genau das zu tun?
Man soll also nicht. Also gar nicht mehr so, bist du bereit, das zu tun oder so, sondern was brauchst du noch?
Genau, was ist das Hemmnis, was wir noch gemeinsam überwinden können? Was ist dein, was hält dich noch davon ab, morgen loszulegen?
Aber das ist ja kommunikativ hochinteressant, weil damit legt man das Ziel ja im Prinzip schon vorher fest. So, dass jemand gar nicht mehr das Ziel wählen kann, sondern nur noch den Weg dorthin.
Ja, so habe ich das selber im Training erlebt. Es ging gar nicht um die Frage, ob man jetzt kleben möchte. Damals war die vorherrschende Protestform nämlich das Kleben auf der Straße, sondern das war völlig selbstverständlich. Also damit fing die Geschichte quasi an. Ja, und es ging eigentlich nur noch darum, in welcher Bezugsgruppe man das tut und zu welchem Zeitpunkt und wie man dann mit den rechtlichen Folgen umgeht. Aber die Frage, welche Protestform ist adäquat oder welche inhaltlichen Ziele verfolgen wir, spielte in diesen Protesttrainings keine Rolle.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du in diesem Training online teilgenommen hast, hast du da irgendwie mit einer Skimaske gesessen oder kannte man dich damals noch nicht so in der letzten Generation?
Es war ein kurioser Zufall. Das Training hat natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden und es war wirklich Zufall. Ich saß gerade im Zug und zu der Zeit war noch Maskenpflicht.
Wie praktisch. Gut, wahrscheinlich wäre das jetzt heute nicht mehr so einfach für dich. Aber da gibt es ja auch digitale Avatare oder so, die man dann nutzen kann. Aber was mich vor allen Dingen interessiert, ist die Frage, du hast ja dann auch mitbekommen, wie die Gruppe reagiert. Zum einen, wie viele Menschen waren in dieser Gruppe drin? Und zum anderen, wurden vielleicht auch diejenigen gedisst, wie man so schön sagt, die dann gesagt haben, ja nee, also das möchte ich jetzt doch nicht. Ich möchte lieber Flyer verteilen oder sowas.
Es war umgekehrt. Es war eher, also es funktioniert so, dass als verbindliche Norm festgelegt wird, man macht das. Und es gab natürlich die Abschwächung, also diejenigen, die nicht dazu bereit sind, das sind dann die sogenannten Hummeln, die also diese Widerständigkeit nicht praktizieren. Und die machen das umgekehrt. Das heißt, die Leute, die das schon erlebt haben, sprechen in heroisierender Art von ihren Gefangenenerlebnissen. Also wirklich so, als wäre das ein Picknickausflug. Ja, als ich das letzte Mal da war, da gab es ja schon noch veganes Essen. Und ja, manche Polizisten waren auch sehr nett. Also man hat nicht den Eindruck, als ging es wirklich um die härteste Strafe, die das deutsche Recht vorsieht, sondern es wurde wirklich absolut verniedlicht und verharmlost. Und dann gibt es halt so auch so Tipps mit, ja, lernt doch Gedichte auswendig, ist ein bisschen langweilig, man muss ja sein Handy abgeben und man soll Gymnastik machen und Lieder singen und es ist mehr so wie so ein Entspannungstraining, also als würde man sich darauf vorbereiten, jetzt naja, vielleicht in einer etwas kargeren Umgebung seinen Sport machen zu müssen.
Also für mich als Journalist sieht das jetzt, habe ich im Prinzip nur zwei Wahrnehmungen. Die eine Wahrnehmung ist, dass es brandgefährlich Leute so zuzutexten und das andere ist, die sind alle so ein bisschen verpeilt. Dass sie es nicht merken. Was ist dein Eindruck?
Also das Zweite kommt durch den Gruppeneffekt. Wenn es vollkommen klar ist und wenn die Führungspersonen, also der Moderator oder diejenigen, die da vorne erzählen, das so machen, dann entsteht eine sehr starke Gruppenkonformität, weil da muss man ja wirklich aufstehen oder sein Mikro anmachen und sagen, ihr habt sie doch nicht alle. Diese Hürde ist in allen Gruppen sehr groß. Das heißt, immer die Durchführung in Gruppen führt zu einer meisten Fällen sehr hohen Konformität, die dann eben dazu führt, dann machen die Leute auch Kram, wo man nachher sagt, was geht denn hier ab? Das ist erstmal psychologisch normal. Der zweite Aspekt ist natürlich der, dass das Positive extrem herausgestellt wird. Ne? Dann, die lassen extra Testimonials auftreten und es gibt eben für jeden dieser Online-Meetings auch ein ganz festgelegtes Drehbuch, wann die Testimonials auftreten. Und das ist ein perfektes Storytelling. Diese Testimonials erzählen auf der einen Seite, wie toll diese Erlebnisse sind im Gewahrsam. Und auf der anderen Seite kommt auch immer, es ist wie aus dem Lehrbuch, diese Hemmnisse überwinden. Ja, was war für mich schwierig und welches super Gefühl hatte ich danach und wie wurde ich aufgenommen von der Gruppe? Also ich denke mich immer, ich laufe durch ein Coaching-Lehrbuch, wenn ich diese Dinger höre. Es ist so prototypenhaft, zum Teil sind das abgelesen, wenn die Leute selber rhetorisch da nicht so gewandt sind.
Glaubst du, dass sie gecoacht werden, dass sie da Gelder haben oder ideelle Unterstützer, die ihnen solche Sachen beibringen? Oder haben die sich das aus dem Internet und ein paar Fachbüchern?
Im Hintergrund sitzen mit hundertprozentiger Sicherheit Psychologen mit vielen Fachkenntnissen in diesen Bereichen. Auf sowas kommt man nicht einfach so. Und die Geschäftsführung des Climate Emergency Funds ist Psychologin, die also sehr viel Gelder auch nach Deutschland gegeben hat. Einer der Chefstrategen aus Deutschland, einer der mit dem Zopf und dem Bart, ist auch Psychologe, der ist klinischer Psychologe. Ich gehe jede Wette ein, dass sie in diesen methodischen Fragen eng beraten und das alles vorbereitet haben. Das ist fachlich alles tipptopp.
Oh. Halten wir das mal so fest. Jetzt kommen wir an einen Punkt, da würde wahrscheinlich die letzte Generation sagen, für die ist das jetzt Breaking News, was wir jetzt hier in diesem Podcast thematisieren. Denn du hast ja auch in der eigenen Verwandtschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, jemand, der zum direkten Umfeld der letzten Generation gehört. Was hat es damit auf sich?
Also es war jemand der in der letzten Generation aktiv war und es kam zu dem lustigen Moment, wir hatten nicht so viel Kontakt und haben uns dann in einem anderen Zusammenhang wieder getroffen und dadurch, dass sie mich in den Medien zu dem Thema wahrgenommen hatte, ging sie eigentlich davon aus, ich wüsste auch, was sie dort tut, ich war ihr aber dort nie.
Also sie ist eine der Aktivistinnen?
Sie ist eine der Aktivistinnen, ob sie heute noch aktiv ist, weiß ich nicht. Ich habe auch ganz bewusst, wir haben uns einmal sehr lange unterhalten und danach habe ich den Kontakt etwas einschlafen lassen, weil ich will nicht von privaten Kontakten für meine Forschung profitieren, das finde ich unredlich.
Also sie ist keine deiner Informanten, ne? Das müsste man dann vielleicht an
Nein,
der Stelle
Nein, also das habe ich, wollte ich auch, das wollte ich auch ganz bewusst nicht, das gehört
okay, sich. Okay, aber jetzt hätte ich aber gern gewusst, das heißt also, da hast du ja dann den direkten 1:1 Kontakt und du hast natürlich dann noch die Nähe durch die familiäre Bindung. Was war denn dein Eindruck, was deine Verwandte sozusagen in die letzte Generation gezogen hat?
Also
die arbeitet ja, glaube ich, auch mit so einer Scheibchentechnik, oder?
Ja, also die haben auf der einen Seite ist das die Motivation, endlich was zu unternehmen zu diesen Themen. Und es ist auch durchaus verständlich zu sagen, dass Klimaschutz viele Menschen interessiert und man persönlich auch den Eindruck hat, etwas tun zu wollen. Also dieser Wunsch, ich will jetzt was machen, außer mehr Fahrrad fahren, das ist durchaus nachvollziehbar. Und die letzte Generation hat über ungefähr 2 Jahre hinweg dieses Gefühl extrem gut bedient. Mit dem Signal nach außen, hallo, bei uns könnt ihr was machen. Und auf diesem Zug ist dann auch meine Verwandte reingekommen. Und im Zusammenhang mit der Strafbarkeit, die ja für die oder diese Begehen von Straftaten, was für die letzte Generation ein extrem wichtiges Thema ist, habe ich durch ihren persönlichen Bericht die Bestätigung dafür bekommen, wie dort vorgegangen wird. Denn was passiert ist, selbst wenn man im Umfeld der letzten Generation ist und sagt, ich möchte aber gar nicht kleben, kann es sein, dass man irgendwo in den Fokus strafrechtlicher Ermittlungen gerät, zum Beispiel wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Das ist jetzt in Deutschland kein wahnsinnig schweres Delikt. Das wird in der Regel eingestellt, wenn man vorher nichts gemacht hat. Also so wahnsinnig aufregend ist nicht. Was aber passiert ist, man bekommt Post von Polizist und Polizei und Staatsanwaltschaft. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn Menschen vorher damit nie was zu tun hatten, sind die halt erstmal fürchterlich erschrocken und sagen, boah, ich muss jetzt hier irgendwie eine Aussage machen, was tue ich denn
jetzt? Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kriege, würde mal sagen, sehr selten Post von der Staatsanwaltschaft, eher gar nicht Post von der Staatsanwaltschaft. Das heißt also, einige lassen sich dadurch dann auch wirklich beeindrucken und die letzte Generation baut diesem Effekt vor.
Die baut dem Effekt vor. Es gibt vorher eine Rechtsberatung, es gibt danach auch eine rechtliche Begleitung. Und ehrlicherweise muss man sagen, diese ersten Schreiben von der Staatsanwaltschaft wegen solcher Delikte, da passiert auch nicht viel. Und das ist die wichtige, psychologisch wichtige Erfahrung, die diese Personen machen. Da passiert ja gar nichts. Ich kriege immer Post, dann kommt lange nichts, dann wird das vielleicht eingestellt und dann kriege ich wieder ganz lange nichts. Es zieht sich ja, solche Verfahren ziehen sich ja auch ewig und 3 Tage. Und damit tritt aus psychologischer Sicht ein Gewöhnungseffekt ein. Und dann ist natürlich die Hürde kleiner zu sagen, ach, ich habe bis jetzt nur Flyer verteilt oder eine Protestfahne gehalten oder ein Transparent. Beim nächsten Mal könnte ich doch vielleicht auch mehr machen, weil nämlich die strafrechtlichen Konsequenzen, an die kann man sich zumindest in den ersten Monaten sehr gut gewöhnen. Ich stehe dazu, dass das in Deutschland so funktioniert und man nicht Leute wegen Kleinigkeiten da sofort so eine Riesenwelle macht. Aber das spielt natürlich Organisationen in die Hände, die damit kalkulieren.
Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, wir sind ja hier schließlich nicht in Nordkorea, ne? So, auf der anderen Seite haben wir aber jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wissenschaftliche Analysen und politische Haltung oftmals in einen Topf geschmissen werden und dann passt das natürlich nicht mehr so richtig zusammen. Das heißt also, wenn die wissenschaftliche Analyse nicht zu der eigenen politischen Haltung passt, dann wird die Analyse als Kritik empfunden, obwohl sie eine Analyse ist. So, das hätten wir jetzt hier nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst. Aber jetzt hätte ich gerne gewusst, habt ihr da in der Familie dann sozusagen auch Krach bekommen? Hast du da gemerkt, dass du selber auch als Kritikerin wahrgenommen wurdest oder hat deine Verwandte dich als Wissenschaftlerin wahrgenommen?
Also grundsätzlich hat sie mich schon ernst genommen und das Interessante war, dass ihre allergrößte Kritik, und wir haben da wirklich einen ganzen Tag drüber gesprochen, über diese ganzen Themen, und da, wo sie sagt, da kann ich dich jetzt wirklich überhaupt nicht verstehen. Und dann sagte sie, wieso Bild-Zeitung? Das war so das.
Ach so, dass du der Bild-Zeitung ein Interview gegeben hast.
Genau, das, so nach dem Motto, alles andere, was du machst, kann ich irgendwie noch verstehen. Und ich kenne dich ja auch schon viele Jahrzehnte und bin jetzt auch nicht als das größte Umweltschweinchen in der Familie bekannt. Aber das mit der Bild-Zeitung, das war für sie die Nummer zu hart.
Also ich habe mal, das war einer der beiden wichtigsten Sätze, die man mir im Journalismus beigebracht hat. Das war der Satz, wir reden grundsätzlich mit jedem. Ja. Und zweiter wichtiger Satz war, hinterfrage immer, wenn dir jemand etwas sagt, was er davon hat, wenn du darüber berichtest. Und den möchte ich jetzt sozusagen aufgreifen und fragen, was hast du davon, wenn du dazu forschst?
Zuerst immer eine Menge Ärger. Das muss man.
Oh, das motiviert dich. Oh, heute geht's mir gut. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ärger. Ich rede mal mit der Bild-Zeitung.
Gut, das war so nicht intendiert. Es ist so, dass ich mit Begeisterung Sozialpsychologin bin und mit Begeisterung forsche, qualitativ, quantitativ zu extrem vielen Themen. Ich bin da wirklich breit aufgestellt und weiß jetzt seit vielen Jahrzehnten im Beruf, hey, das macht mir riesige Freude. Ich habe nicht immer gute Forschungsbedingungen gehabt, aber das ist egal. Ja, das ist wirklich mein Motto. Ich will Sachen finden, die man vorher noch nicht wusste. Und die Forschungsarbeit einer letzten Generation hat mir in der Wissenschaftscommunity wenig Anerkennung eingebracht, in meiner eigenen Hochschule auch wenig. Über Finanzen wollen wir gar nicht reden, weil da bringst du Geld mit in solchen Geschichten. Und ich bin mir aber ganz sicher, das richtig und sauber gemacht zu haben. Und das, was am Ende des Tages motiviert, ist eben, dass viele Kollegen da nicht rangehen. Und ich sage, Mensch, das sind so wichtige Themen in der Öffentlichkeit. Die letzte Generation hat über ungefähr 2,5 Jahre hinweg wirklich die öffentliche Debatte zum Thema Klimaschutz beherrscht. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, da auch mit einem analytischen Blick drauf zu gucken und nicht nur mit einem politischen mag ich nicht oder mit einem Berichterstattung, wie viel Stau kam da hinten dran dabei raus, sondern es ist für mich eine elementare Aufgabe, auch von Wissenschaft, wenn wir das leisten können, solche extrem wichtigen und bedeutsamen Prozesse zu begleiten.
Jetzt hast du ja eben gesagt, Wissenschaft ist in diesem Bereich oftmals links. Glaubst du, dass die Wissenschaft sich deshalb dort etwas zurückhält, weil sie dort auf eine Aktivistengruppe stößt, die den eigenen politischen Ausrichtungen eher entspricht?
Ja, da ist eine große Scheu dabei.
Da ist
aber
jetzt auch ein großer Vorwurf drin, den du da erhebst, ne?
Ja gut, also den kann ich auch belegen an der Stelle. Das betrifft Westeuropa und Nordamerika, möglicherweise andere Teile der Welt, aber damit kenne ich mich aus. Es gibt entsprechende Forschungen dazu, es gibt auch Publikationen dazu, die diese Selbstzensur gerade in diesen politischen Fragen durchaus widerspiegeln. In der Sozialpsychologie ist es zum Beispiel so, dass es ganz viele Forschungen gibt zum sogenannten rechtspopulistischen Autoritarismus, also dieses Überheblichkeitsgefühl und fast nichts zur linken Seite. Dabei gibt es genauso. Also es gibt nicht mehr oder weniger Rechte und Linke, die diesem Phänomen des Autoritarismus unterliegen. Das ist aber durchaus berichtet. Das ist nicht meine Wahrnehmung, sondern das haben andere schon mal durchgezählt. Insofern ist das in der Community ein offenes Geheimnis.
Okay, lassen wir das mal so stehen. Mit Blick auf die Zeit, einen Punkt möchte ich noch kurz ansprechen. Und ich denke, dann machen wir zum Thema Medien machen wir nochmal eine weitere Folge. Und zwar die Vorbereitung auf die Insolvenz. Du hast ja eben schon ein bisschen beschrieben, wie diese psychologischen Tricks sind. Aber wie bereitet man jetzt jemanden nicht nur auf ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate Gefängnis vor, sondern vor allen Dingen auf ein lebenslanges Leben in Insolvenz? Weil da sind ja teilweise Millionenforderungen, die erhoben werden von Flughäfen, ja, von Privatleuten. Das nimmt man doch nicht einfach so auf sich. Nein, also das muss man einem doch auch als junger Mensch bewusst sein, dass das jetzt über Jahrzehnte so weitergeht.
30 Jahre. Es ist so, dass es die sogenannte, das Fortbildungsprogramm heißt Wildbienenschmiede, ist intern eingeführt. Und in dem Werbeprospekt dazu heißt es, du wirst arm an Geld sein, aber reich an Erfahrung. Also es geht konkret darum, diese Person psychologisch zu terrorisieren in Bezug auf ihre Opferbereitschaft. Faktisch funktioniert das so, dass die letzte Generation versucht, den Lebensunterhalt dieser Menschen festzuschreiben, also denen versucht, eben denen das Existenzminimum zu garantieren durch Geldzuwendungen, Besorgen von Wohnungen etc. Dann werden diese Menschen darin ausgebildet, wie sie ihr privates Leben organisieren, damit sie unterhalb der Pfändungsgrenze bleiben. Dazu zählt zum Beispiel die Einrichtung des sogenannten P-Kontos.
Und P-Konto?
P-Konto ist die
Pfändungskonto.
Genau, die automatisch pfändungsfreie Grenze.
Ich will mal hoffen, dass nicht viele unserer Zuhörer und Zuhörer mit diesem Begriff etwas anfangen konnten. Ja? Also P-Konto, das heißt, da ist dann immer, was ist da drauf, 1.500 Euro oder so?
Über den berühmten Daumen, okay. Pro Erwachsener.
Und alles drüber wird vom Staat kassiert?
Wird sofort kassiert. Das heißt, für die ist auch klar, sie können jetzt nicht in eine geregelte Arbeit gehen, können sie, haben aber dann irgendwann nichts davon. Titel, deswegen habe ich die 30 Jahre erwähnt, zivilrechtliche Titel halten in Deutschland 30 Jahre. Die Privatinsolvenz ist ausgeschlossen bei rechtswidrigen Handlungen. Das heißt, sie können nicht einfach sagen, komm, die 7 Jahre kriege ich jetzt irgendwie rum, das geht nicht. Also die versuchen die schon mit den Möglichkeiten zu betreuen. Ich halte das gerade auch, wie du das gesagt hast, für völlig unverantwortlich. Leute, und das sind junge Leute, das sind jetzt wirklich nur junge Leute, auf diese lange Sicht in diese extremen Schadensersatzforderungen zu motivieren. Innerhalb der Organisation werden die natürlich total gehypt. Mittlerweile wird es in Deutschland ein bisschen knapp mit den Wildbienen. Deswegen muss man die aus dem europäischen Ausland mit reinnehmen. Da kommen dann die Österreicher mal zu Aktionen rüber. Das kann man jetzt irgendwie auch so lustig.
Ehrlich, europäische Fachkräfte aus dem Ausland kommen dann um hier bei uns fürs Klima.
Ja, die haben im Sommer sind ja einige Flughäfen lahmgelegt worden in Deutschland. Das ging ohne die österreichischen Kollegen, wäre das undurchführbar gewesen. Also sonst hätten sie einfach nicht genug Leute auf die Rollbahn gekriegt.
Mensch, eine österreichisch-deutsche Kooperation, wer hätte das gedacht?
Ja, die Österreicher haben ja auch kleinere Flughäfen. Also wir können da so ein bisschen so in dieses Ironische und etwas Saloppe abgleiten, und angesichts der Sommerpalmen und Rollfeldern kann man das durchaus tun. Dahinter stehen einzelne Schicksale von jungen Menschen, deren Zukunft schlicht durch diese ganzen Geschichten versaut ist. Und die letzte Generation hat sehr viele Mitglieder verloren, die haben sehr viel Geld verloren. Ich würde mich nicht auf die verlassen.
Okay, dann habe ich aber noch zum Schluss eine Frage an dich, und zwar aus psychologischer Sicht. Das mag ja jetzt für jemanden, der sagt, ja, ich stehe dazu, ich lebe an der Pfändungsgrenze. Und da kann man vielleicht auch mit Ende 20, kann man da vielleicht auch ganz gut von leben. Und irgendwann kommt ja mal dieser Punkt, wo man Familie gründen möchte, ja mal, wo auch vielleicht die Ansprüche und Anforderungen ans Umfeld etwas anders werden. Was macht das psychologisch mit jemandem langfristig, wenn er also jetzt so in 20 Jahren merkt, ich komme hier nicht mehr auf den grünen Zweig? Sind das Dinge, wo man sagen kann, da besteht auch eine erhöhte Gefahr, dass diese Menschen letztlich dann ihrem Leben auch ein Ende setzen?
Also Suizidgefahr ergibt sich daraus nicht sofort oder beziehungsweise nicht unmittelbar kausal. Das kann man nicht sagen. Es gibt quasi zwei Wege, die man geht. Also entweder tiefe Reue und damit die Abkehr und sagen, so ich, also tatsächlich das alles hinzuschmeißen. Oder man versucht konsistent zu bleiben und bleibt quasi in dieser Szene. Also sucht sich Beschäftigungen irgendwie in diesem Umfeld des Öko- und Sozialen, die eben so gerade so eine Existenzsituation da ermöglichen. Also beides ist möglich, also krass raus, Türen schlagend und damit auch die Negation dessen, wofür man jahrelang gelebt hat und sehr viel aufgegeben hat. Das ist psychologisch sehr schwierig, so ein harter Bruch. Auf der anderen Seite, viele bleiben dann in der Community und hoffen dann darauf, durch die entsprechenden Organisationen noch so ein bisschen aufgefangen zu werden. Was natürlich dann fehlt, ist einerseits die Selbstwirksamkeit ist im Keller, weil man eben das nicht mehr erfahren hat, dass man eben positiv durch seine Taten was gemacht hat. Also insofern da in Richtung Verstimmungen ist es sicherlich für die, die drin bleiben, ungleich schwieriger.
Ja, an dieser Stelle mal vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir machen jetzt hier Folgendes. Wir nehmen uns jetzt hier einen Kaffee aus dem Vollautomaten und dann produzieren wir direkt im Anschluss eine zweite Folge für Sie, nämlich zum Thema Staatsanwaltschaft, weil Maria Christina musste nämlich auch bei der Staatsanwaltschaft mehrfach antanzen und über die Manipulation der Medien. Dazu sind wir jetzt hier in diesem Podcast dann doch nicht mehr gekommen. Wir hatten uns da etwas viel vorgenommen, aber ich denke, das Thema trägt sich auch noch über eine weitere Folge. An dieser Stelle zunächst einmal vielen Dank an dich, Maria Christina. Mein Name ist Tom Buschardt.